Deutschlandfunk Nova. Update mit Jenny Gärtner.
Es ging heute im Bundestag wirklich ab. Hitziges Thema, hitzige Debatte. Die Migration wieder ganz oben auf der Agenda. Es sind Worte gefallen wie Asylwende, Obergrenze, lauter Vorwürfe, die sich hin und her geschmissen wurden. Aber es gibt trotzdem Dinge, die klar geworden sind.
Was nicht kommen wird, sind solche Dinge wie eine Obergrenze, von der nicht klar ist, was sie eigentlich sein soll. Und ich sehe auch nicht, dass stationäre Grenzkontrollen an der Grenze zur Tschechischen Republik und zu Polen kommen.
Das sagt Gudula Geuter aus dem Hauptstadtstudio. Mehr über die Migrationsdebatte hört ihr jetzt im Podcast. Und wir beschäftigen uns mit Schrott. Wenn euer Wasserkocher streikt, euer Rasierer, eure elektrische Zahnbürste, man kann tatsächlich diese Dinge da zurückgeben, wo auch solche Geräte verkauft werden. Das heißt, rein theoretisch auch im Supermarkt, im Discounter. Viele wissen das gar nicht, sagt Viktor Miruchner von der Deutschen Umwelthilfe.
Viele Verbraucher wissen gar nicht, dass man diese Möglichkeit nutzen kann, um umweltgerecht mit dem eigenen Elektroschrott umzugehen.
Ja, und deshalb klagt die Deutsche Umwelthilfe jetzt, weil sie nämlich sagt, hey, viel mehr Supermärkte und Discounter und Drogerien müssten eigentlich diese Geräte zurücknehmen, machen es aber nicht. Die ganze Story hört ihr also gleich. Und ja, wir wuppen das. Das sagt Julian Nagelsmann. Er ist ja jetzt offiziell neuer Bundestrainer.
Wir wuppen das.
Das Ziel ist eine erfolgreiche EM im Juli 2024. Warum sein Vertrag eigentlich nur so kurz läuft, das hört ihr jetzt im Update-Podcast am 22.09. Auf geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Das Thema Flüchtlinge und Asylregeln in Deutschland. Gerade wieder Riesenthema.
Wir sind an der Grenze dessen, was geht. Und diese Zahlen müssen deutlich, sehr deutlich in sehr kurzer Zeit runter.
Jens Spahn sagt das von der CDU im ZDF. Da ging es darum, ob Deutschland Flüchtlinge aus Italien jetzt aufnehmen sollte. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, da sind ja wirklich ganz, ganz viele Menschen geflohen, auf die Insel Lampedusa dort angekommen, absolute Rekordzahlen. Und heute im Bundestag ging es eben um Flucht, um Asyl. Die Union hat nämlich einen Antrag eingebracht und vom Kanzler eine Asylwende gefordert, so haben sie das genannt. Gudula Geuter aus dem Hauptstadtstudio hat das Ganze für uns verfolgt und die habe ich vor der Sendung gefragt. Also das war schon eine hitzige Debatte heute, ne? Da ging es wirklich ab.
Ja, so ist es. Das klang dann zum Beispiel so.
In Europa ist Frau Faeser bei der Migrationspolitik kein Zugpferd, sondern Sie sind das trojanische Pferd zur Verschärfung der Migrationskrise. Das ist die Situation.
Wir haben als Demokraten eine Verantwortung für unsere Demokratie. Gehen Sie nicht weiter auf dem Irrweg, Wahlkampf auf dem Rücken von Menschen zu machen, die vor Krieg und Terror bedroht sind, meine Damen und Herren.
Also das waren jetzt Alexander Dobrindt, der CSU-Landesgruppenchef, und Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, die so gleich mal diese Debatte begonnen haben. Insgesamt war man sich völlig einig darüber, es gibt ein Problem. Man war sich nicht einig über die Lösung und welcher Ton der Sache angemessen ist.
Auf jeden Fall. Es ging wirklich wild durcheinander. Was genau hat die Union denn jetzt eigentlich heute gefordert? Also das Wort Asylwende ist ja gefallen.
Also ehrlich gesagt weiß ich, was die Union gefordert hat, weil das im Antrag steht. Der Debatte war das nur in Teilen zu entnehmen.
Okay.
Unter diesen Forderungen ist, dass Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten ausgewiesen werden sollen. Das ist von der Koalition auf den Weg gebracht. Was nicht auf den Weg gebracht ist und was die Union außerdem will, ist Indien und die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten. Dann will man stationäre Kontrollen an der Grenze zu Polen und Tschechien, ein Ende der freiwilligen Aufnahmeprogramme. Und zwar soll das auch Afghanistan betreffen, soweit es nicht um ehemalige Ortskräfte geht. Und dann gibt es dieses Schlagwort der Pull-Faktoren, die die Union sieht. Und darunter sieht man verkürzte Fristen für die Einbürgerung zum Beispiel oder auch den sogenannten Spurwechsel. Das heißt also, dass jemand, der als Asylbewerber gekommen ist, dann auch aus anderen Gründen einen Aufenthaltstitel bekommen kann. Und das alles und mehr ist also ein Paket, das man als Antwort sieht auf den Deutschlandpakt, den der Bundeskanzler vorgeschlagen hatte. Und da sagte nun die Union, okay, das ist unser Angebot.
Das Wort Obergrenze ist ja heute schon gefallen, aber eine konkrete gab es ja nicht und gibt es nicht. Also ist es immer noch so, dass es quasi nicht beschlossen ist, so und so viele Menschen pro Jahr dürfen jetzt kommen, ne?
Das sowieso nicht. Das würde auch diese Ampelregierung niemals tun. Das steht aber noch nicht mal im Antrag der Union drin. Das ist ja deshalb interessant, weil das nicht nur CSU-Chef Söder fordert, sondern auch CDU-Chef Merz sich zumindest dieser Zahl angeschlossen hat. Und dass das noch nicht mal in diesem Antrag jetzt drin steht, das nennt Söder übrigens Integrationsgrenze und nicht Obergrenze, ist aber die alte Sache, die wir schon mal hatten. Und dass das noch nicht mal in diesem Antrag steht, das haben auch Vertreter anderer Parteien genüsslich betont, zum Beispiel Sebastian Hartmann, SPD, der nicht nur hier die Union gespalten sieht.
Weder das, was Herrn Söder wohl offensichtlich nach dem Fassanstich auf dem Oktoberfest eingefallen ist, nämlich eine Integrationsobergrenze alias Seehofers Obergrenze einzuführen, findet sich in diesem Antrag. Noch, Herr hochverehrter Kollege Frei, Ihre Spekulation um die Einführung eines Kontingents und Abschaffung des Individualrechts auf Asyl.
Und die Union hat nicht begründet, warum das beides nicht mit drin ist, hat aber versucht, diese Obergrenze nochmal zu rechtfertigen und zu erklären. Zum Beispiel Alexander Trom hat das getan, hat gesagt, das sei eine Richtgröße und an der solle sich Politik orientieren. Und jetzt in meinen Worten gesagt, wenn sich abzeichnet, dass mehr kommen, dann müsse man halt gegensteuern.
Was sagt die Bundesregierung zu allem?
Ja, erstens rechtfertigt sie, was sie alles getan hat und was sie alles noch vorhat. Zweitens haben wir eben schon Frau Faeser gehört, die so wie auch andere eben Kritik am Tonfall der Union geübt haben. Aber es wurde auch deutlich in dieser Debatte, dass sich Regierung oder die Ampelparteien in sich auch nicht einig sind. Die SPD hat, sagen wir mal, gemischte Signale gegeben. Der SPD-Politiker Sebastian Hartmann hat aber zum Beispiel auch gesagt, die Verteilung von Flüchtlingen in Europa sei eben nötig und hat das als positiv dargestellt, dass das ein Bruch mit Angela Merkels Flüchtlingspolitik bedeuten sollte. Ich weiß nicht, ob das zum Beispiel allen Grünen gefallen hat. Oder, das ging auch wieder an die Adresse der Grünen, Konstantin Kuhle von der FDP hat kritisiert, dass manche Verschärfungen, wie zum Beispiel strengere Abschiebegewahrsam, bisher in der Koalition nicht vereinbart werden konnten. Also da hat man schon gesehen, ganz grün ist sich die Koalition da auch nicht.
Ja, also das hat sich wirklich so durchgezogen. Hältst du es denn für möglich, dass es neue Regeln geben wird? Oder meinst du, das ist jetzt alles noch so chaotisch, da kommt jetzt erstmal nichts?
Es gibt die ganze Zeit neue Regeln. Wir sind ständig in einem Prozess, den wir da erleben, der Verschärfung des Rechts, des Flucht und Asyl bestimmt. Moldau und Georgien als sichere Herkunftsstaaten, hatte ich gesagt, das ist auf den Weg gebracht. Das muss aber erstmal noch durchs Parlament und durch den Bundesrat. Das wird aber wohl so kommen. Und dann hat Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, noch eine ganze Reihe von weiteren Plänen vorgelegt. Das kann sie auch zum Teil alleine machen. Sie will in der Bundespolizei eine Einheit gründen, die sich vor allem um Schleuser kümmert, will dafür auch die Zusammenarbeit mit den Nachbarländern verstärken. Das Aufenthaltsrecht, auch das Strafrecht, soll in einigen Sonderfällen verschärft werden, was Schleuser betrifft. Und dann gibt es noch Streitpunkte, zum Beispiel ich hatte im Zusammenhang mit Konstantin Kuhle das schon genannt, die Verschärfung beim Abschiebegewahrsam. Was nicht kommen wird, sind solche Dinge wie eine Obergrenze, von der nicht klar ist, was sie eigentlich sein soll. Und ich sehe auch nicht, dass stationäre Grenzkontrollen an der Grenze zur Tschechischen Republik und zu Polen kommen, weil sich da in der Koalition alle einig sind, dass das weiße Salbe ist, dass das nichts bringt.
Ja, immerhin gab es ein paar Dinge, auf die man sich tatsächlich einigen konnte. Ihr habt Gudula Geuter gehört aus dem Hauptstadtstudio über die Migrationsdebatte, die heute im Bundestag geführt wurde.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was macht ihr denn eigentlich mit eurem Elektroschrott? Wahrscheinlich erstmal ein bisschen sammeln und dann geht's los zum Wertstoffhof. Da kann man dann die ganzen Sachen gut abgeben. Oder gehört ihr zu denjenigen, die wissen, dass man zum Beispiel den alten Stabmixer, Föhn, Bügeleisen, alles Mögliche einfach beim nächsten Einkauf entsorgen kann. Also nicht in den Papiermüll oder was weiß ich da beim Supermarkt, sondern tatsächlich, ihr geht an die Supermarktkasse oder Drogerie, überall da, wo solche Geräte auch verkauft werden. Und dann könnt ihr sagen, hallo hier, ich würde gerne dieses Gerät bei euch lassen. Das wissen viele nicht. Ich, wie gesagt, bis eben auch nicht, obwohl die Läden schon seit über einem Jahr gesetzlich dazu verpflichtet sind. Aber das Ding ist, die meisten machen es auch nicht oder nehmen es dann auch nicht an. Kerstin Ruskowski aus dem Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Deswegen gibt es jetzt Ärger für die verschiedenen Supermärkte und Drogerien, ne?
Richtig, sie werden nämlich verklagt von der deutschen Umwelthilfe. Die hatten schon angedroht, dass sie das testen würden, ob solche Läden dieser Pflicht auch nachkommen. Also ob man bei denen dann wirklich seinen alten Toaster oder Milchaufschäumer zurückgeben kann. Und bei den Tests kam leider raus, dass einige Filialen von Aldi Nord, Aldi Süd, Lidl, Netto, Rossmann und auch ein paar Franchise-Nehmer von Edeka und Rewe schlicht und einfach sagen, nö, nehmen wir nicht.
Also die nehmen das dann einfach nicht an, obwohl sie müssten.
Ganz genau. Die gesetzliche Pflicht, die gibt es seit dem 1. Juli 2022, also schon seit über einem Jahr. Und sie gilt für alle Läden, die solche Geräte auch neu verkaufen und die mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. Und damals, vor über einem Jahr, hat sich der Chef vom Bundesumweltamt noch gefreut. Er hat nämlich gesagt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher dann die alten Geräte ja in Zukunft einfach beim Einkaufen entsorgen können. Aber das klappt halt anscheinend oft nicht. Die Deutsche Umwelthilfe hat das ausprobiert. Also da sind Menschen in den Laden gegangen und haben gefragt, ob sie da ihre alten Geräte abgeben können. Und dabei haben sie schon vor einem guten halben Jahr festgestellt, dass zum Beispiel die Drogeriemarktkette Müller die Geräte nicht zurücknimmt. Daraufhin hat die Deutsche Umwelthilfe gegen Müller geklagt und Recht bekommen.
Aber Müller ist ja nicht die einzige Drogerie oder der einzige Laden, der jetzt sagt, hier könnt ihr nicht abgeben.
Ja, und es eigentlich müsste, genau. Ja. Anscheinend passiert das ziemlich oft, denn Aldi Nord, Aldi Süd, Lidl, Netto, Rossmann und eben auch ein paar Filialen von Edeka und Rewe, das sind ja schon eine ganze Reihe von Unternehmen. Und eigentlich waren die auch vorgewarnt, weil die Deutsche Umwelthilfe hatte nach dieser erfolgreichen Klage gegen Müller angekündigt, dass sie weiter testen werden in allen möglichen Läden. Und das haben sie auch gemacht, sagt Viktor Miruchner von der Deutschen Umwelthilfe.
Unser Ergebnis ist katastrophal. Also in mehr als der Hälfte der Supermärkte konnte ich keine Elektrogeräte zurückgeben. Und das zweite Problem ist, neben der Rücknahme, ist, dass die auch nicht darüber informieren oder nur sehr schlecht. Denn viele Verbraucher wissen gar nicht, dass man diese Möglichkeit nutzen kann, um umweltgerecht mit dem eigenen Elektroschrott umzugehen.
Interessant ist auch, dass die Deutsche Presseagentur letztes Jahr im Herbst eine Umfrage bei den Händlern gemacht hat. Und damals haben die behauptet, es liege an den Verbraucherinnen und Verbrauchern, also dass die das Angebot nicht wahrnehmen würden. Und jetzt stellt sich eben heraus, das Angebot, die Geräte zurückzunehmen, das gibt's oft gar nicht.
Ja, das ist natürlich auch blöd. Dann schleppst du den ganzen Kram mit in den Supermarkt, dann geht's nicht.
Ja.
Aber warum würdest du sagen, oder was sagt auch, also du hast dich ja reingefuchst, die Deutsche Umwelthilfe.
Ja.
Warum ist das so wichtig, dass wir die Geräte beim Supermarkt abgeben können und dass ich nicht dann zum Wertstoffhof fahren muss?
Ja, das ist ja schon umständlich, ne? Wenn du halt extra wohin fahren musst, dann am besten noch mit dem Auto, ist halt nicht so gut für die Umwelt. Und einfacher ist es natürlich, das einfach beim nächsten Einkauf mitzunehmen. Und das Ding ist halt, wenn es zu umständlich wird, dann machen es die Leute nicht. Und die Deutsche Umwelthilfe, die sagt, vorgeschrieben ist eigentlich, dass gut 2/3 des Elektroschrotts gesammelt werden. De facto wird aber nur gut die Hälfte davon, also ein bisschen mehr als 1/3 gesammelt. Und das ist ein Problem, weil in Elektroschrott einerseits Material steckt, das man gut recyceln, also nochmal benutzen kann, wenn man es denn gesondert sammelt. Und andererseits stecken da aber auch Schadstoffe drin, also zum Beispiel Flammschutzmittel, manchmal auch Schwermetalle oder Akkus, die anfangen können zu brennen. Also im Hausmüll ist es halt auch verboten, die Sachen wegzuschmeißen.
Ich frage mich halt, jetzt gibt es diese gesetzliche Pflicht ja schon, aber der Handel hält sich auch nicht so richtig dran. Was kann man da noch machen?
Also aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe ist es eigentlich ganz einfach. Es muss mehr kontrolliert werden. Die Organisation sagt, Gesetze werden nur dann ernst genommen. Und anscheinend rechnen die Läden ja damit, dass es eben nicht passiert. Und da sind jetzt eben laut Deutscher Umwelthilfe die Behörden in der Pflicht, da konsequenter zu kontrollieren. Und bis dahin will die Deutsche Umwelthilfe das weiterhin machen, also diese Tests, und im Zweifelsfall eben vor Gericht ziehen.
Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen eine Reihe von Supermärkten und Drogerien, nachdem sie bei den Tests festgestellt hat, also der Elektroschrott wird nicht so zurückgenommen, wie er eigentlich zurückgenommen werden müsste. Infos dazu waren es von Kerstin Ruskowski aus dem Deutschlandfunk Nova-Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vor 2 Tagen haben wir schon drüber gesprochen, aber mit so einem leichten Hang zum Konjunktiv. Jetzt ist es offiziell, Julian Nagelsmann wird neuer Bundestrainer.
Wir wuppen das.
Ja, wir wuppen das. Das ist auf jeden Fall sein Motto. Er wird die deutsche Fußballnationalmannschaft der Herren übernehmen. Das hat der DFB heute bestätigt. Dominik Peters aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Ist also wieder alles gut beim DFB?
Ja, nach außen hin auf jeden Fall. So klassisches Trainervorstellungsgehabe heute. Das klang schon sehr nach Aufbruch und Euphorie heute bei der Pressekonferenz. DFB-Sportdirektor Rudi Völler, ziemlich happy. Nagelsmann sei der absolute Wunschtrainer gewesen.
Wir haben stundenlang mit ihm zusammengesessen. Er hat natürlich sofort gebrannt für diese Position.
Er hat gebrannt.
Allerdings, so richtig binden wollen die sich noch nicht. Geht offenbar von beiden Seiten aus. Der Vertrag geht erstmal nur bis zum 31. Juli kommenden Jahres, also nicht mal über ein Jahr, bis kurz nach der Heim-EM. Das ist ja in den vergangenen Tagen schon durchgesickert und das hat schon für viele Spekulationen gesorgt, ob denn Julian Nagelsmann überhaupt der Wunschtrainer jetzt ist oder ob er doch nur ein Lückenfüller sein soll, bis jemand anderes Besseres kommt, wie zum Beispiel ein Jürgen Klopp.
War das denn heute auch Thema? Also warum der Vertrag so kurz ist?
Ja, das war auch Thema. Nagelsmann hat dazu gesagt, Vertrauen ist wichtiger als irgendein Vertragspapier. Das hätten beide Seiten so gesehen. Mit anderen Worten, die wollen jetzt erstmal gucken, wie es läuft. Und wenn es gut läuft, dann wäre theoretisch auch eine Vertragsverlängerung denkbar. Aber erstmal die EM abwarten. Dafür will Julian Nagelsmann jetzt alles geben.
Das ist für mich ein großes Privileg. Bundestrainer bei einer Heim-EM zu sein, das ist ein Riesenanreiz und habe keinen Moment gehabt des Zweifelns. Auch in einem Job, der sehr viel Emotionen freisetzt, sich eben auch von den Emotionen leiten zu lassen. Und die waren sofort so, dass ich sage, ja, wir machen das und wir wuppen das.
Ja, wir wuppen das.
Ziel, schnell wieder erfolgreich sein natürlich. Übrigens nicht nur Nagelsmann alleine auf der Trainerbank, sondern er bringt aus seiner Zeit bei den Bayern und bei RB Leipzig auch seinen Co-Trainer Benjamin Glück mit und Ex-Nationalspieler und mittlerweile Trainer Sandro Wagner. Auch der wird Co-Trainer. Der ist ja ein echter Sympathieträger. Ich mag den total. Den kennen viele vielleicht noch als Fußballexperten vom ZDF. Da wird man ihn jetzt nicht mehr sehen. Da hört er auf.
Ja, man kann ja auch nicht alles machen. Will Nagelsmann denn anders machen als Flick, also sein Vorgänger?
Ja, da kann man natürlich viel reden, wie es dann am Ende auf dem Platz aussieht. Das wird sich zeigen. Nagelsmann hat jedenfalls heute gesagt, dass er attraktiven Fußball zeigen will. Zitat, eine gesunde Aggressivität in Richtung gegnerisches Tor. Und er will auch, Zitat, den Spielern Halt geben. Wie gesagt, das sind erstmal nur Worte, aber ich glaube schon, dass er mit seinen gerade mal 36 Jahren, der ist ja sehr jung, ein guter Trainer ist. Das hat er in der Bundesliga bewiesen. Spannend wird es zu sehen, wie er mit seinen alten Bayern-Spielern klarkommt, die ja bis zum Frühjahr noch trainiert hat und wo sowohl sportlich als auch offenbar menschlich nicht alles rund gelaufen ist.
Okay. Wann ist denn das erste Nationalmannschaftsspiel unter Nagelsmann?
Mitte Oktober geht es auf die erste Reise, also nur noch wenige Wochen. 14. Oktober ist das erste Spiel unter Julian Nagelsmann gegen die USA. 4 Tage später geht es dann in Philadelphia, also auch in den USA, gegen Mexiko. Also da wird Julian Nagelsmann als neuer Bundestrainer jetzt schon anfangen, mit den Spielern zu sprechen, zu telefonieren und natürlich zu analysieren, wie die sich in der Bundesliga schlagen.
Dominik Peters aus dem Deutschlandfunk Nova-Team darüber, dass Julian Nagelsmann tatsächlich Bundestrainer wird. Es ist seit heute offiziell.
Wir wuppen das.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alter, Wohnort, Job, Vorlieben, Musikgeschmack. Mit wem sind wir eigentlich befreundet? Welche Webseiten besuchen wir und für welche Produkte interessieren wir uns? All diese Dinge wissen soziale Netzwerke, Facebook, Insta, TikTok, die sind gratis. Und wenn wir uns da anmelden, dann wissen wir natürlich auch, ja, wir zahlen mit unseren Daten. Aber was ist, wenn wir nicht angemeldet sind? Selbst dann werden unsere Daten gesammelt und zwar in Schattenprofilen. Und genau das hat das Zentrum für Human Data Society an der Uni Konstanz jetzt in einem Forschungsprojekt untersucht. Unter anderem war dabei Liane Wörner, Professorin für Strafrecht. Sie leitet dieses Zentrum. Was sind denn Schattenprofile eigentlich genau?
Also Schattenprofile, wie Sie jetzt gerade schon gesagt haben, ist halt, dass man mit meinem Adressbuch oder mit sonst welchen Daten, ich selbstständig, wenn ich mich bei so einem Messenger-Dienst, sozialen Netzwerk anmelde, wenn ich im Netz einkaufe, dass ich da eben freiwillig auch Daten herausgebe. Zu diesen Daten, die ich da freiwillig herausgebe, gehören in den allermeisten Fällen auch der Zugriff auf oder gehört in den allermeisten Fällen auch der Zugriff auf meine ganzen Kontakte. Also gerade wenn ich mich bei WhatsApp anmelde, gebe ich oft die gesammelten Kontakte mit frei. Es gehört aber dazu auch, dass ich Fotos teile. Die Fotos haben Geodaten, dass ich bei Ortungsdiensten den Aufenthaltsort meines Handys teile. Und aus diesen ganzen Daten entstehen Mitteilungen, Gruppenzugehörigkeiten, Da gehören dann auch Kommentare, Likes und Dislikes dazu. Und damit teile ich auch Daten immer über andere. Mhm. Und aus diesen kleinen Details an Informationen kann ich dann sozusagen über andere ganze Profile erstellen.
Das heißt aber, es liegt gar nicht so sehr auch in meinen eigenen Händen. Wenn quasi andere ihre Kontaktdaten freigeben, dann kann ich da ja auch gar nicht so sonderlich viel gegen tun, oder?
Ganz korrekt. Es bringt also gar nichts, sich bei Facebook nicht anzumelden, damit Facebook kein Profil von einem hat. Also ganz klar, um das zu sagen, das heißt nicht, dass Facebook das tut, sondern das heißt nur, dass mit den gesammelten Informationen, die wir alle über uns preisgeben, wir auch Daten über andere preisgeben. Und das ist, und das haben wir rausgefunden und machen das transparent, relativ leicht ist, aus diesen Daten der anderen Profile der anderen zu erstellen. Umso mehr Nutzer in dem Netzwerk sind, umso eher kann man genauere Daten auch über diejenigen herausfiltern, mit denen sie nur bekannt, befreundet sind, mit denen sie in anderen Beziehungen stehen, weil unsere Beziehungen halt miteinander alle vierschichtig sind. Also wir müssen uns einfach klar machen, dass unsere Daten immer auch zugleich die Daten der anderen sind.
Aber ist es nicht illegal, also solche Profile irgendwie anzulegen, wenn ich da ja eigentlich gar nicht zugestimmt habe?
Also das ist eben ein Problem, das wir heutzutage haben und dass wir natürlich umfassende Datenschutzrechte haben und dass wir auch Strafrechte haben. Aber was diese Strafrechte und die Datenschutzrechte im Moment nicht vollständig klar verbieten, ist, dass man aus vorhandenen Daten, die von Personen freiwillig herausgegeben werden und die darin eingewilligt haben, dass man damit auch strukturell arbeiten kann. Das heißt also, was wir bestrafen natürlich, ist eine Datenveränderung. Also das ist sozusagen das virtuelle Pendant zu einer Sachbeschädigung. Wenn ich eine fremde Sache kaputt mache, dann ist das strafbar. Mhm. Und so ist es halt auch strafbar, wenn ich online Daten unterdrücke, unbrauchbar mache, verändere. Das mache ich aber nicht, wenn ich Schattenprofile erstelle. Die Daten selbst, die bleiben ja intakt.
Ja, ich finde es halt auch so interessant, weil wenn wir darüber reden und ich mir jetzt vorstelle, ich habe, was weiß ich, wie viele Schattenprofile irgendwo, weil Menschen, die mich kennen, die meine Nummer haben zum Beispiel, einfach sagen, ja klar, ich gebe alle Kontakte frei oder so. Ich frage mich gerade, wissen das einfach nicht so viele Leute, dass das so ist? Oder warum regt sich da keiner so großartig drüber auf?
Die meisten Menschen wissen nicht, dass das überhaupt geht. Wir machen uns tatsächlich auch nicht klar, dass wenn wir auf einer Tagung sind, auf einer Feier sind und irgendjemand anders da Fotos teilt, dass wir natürlich mitgeteilt werden.
Also egal, ob wir verlinkt werden, oder? Wahrscheinlich,
genau.
Ja.
Man muss nicht verlinkt sein, damit das passiert.
Kann ich mich denn irgendwie rechtlich dagegen wehren? Gibt es da Möglichkeiten?
Also im Moment kann ich mich nur wehren über Datenschutzrecht und über Eingaben, dass bestimmte Informationen gelöscht werden. Aber richtig umfassend helfen tut es derzeit nicht. Strafrechtlich komme ich der Sache kaum bei. Andererseits finden wir ja auch viele dieser geteilten Daten gut. Als simples Beispiel, wenn wir nicht alle unsere Geodaten auf unseren Handys teilen würden, hätten wir nicht so gute Aussagen über Staus auf Autobahnen.
Hat auch Vorteile, ne, in dem Fall.
Ist meines Erachtens auch ein Grund dafür, dass das halt so leise ist, weil wir so viele Daten haben, die wir auch alle gemeinsam nutzen wollen. Daten sind Informationen.
Das sagt Liane Wörner, arbeitet als Professorin für Strafrecht, leitet das Zentrum Human Data Society an der Uni Konstanz. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt ja so Challenges, die sind ganz witzig, weiß ich nicht. Wenn zum Beispiel irgendwelche Leute sagen, hey, mit dem Bügeleisen Popcorn machen, das funktioniert, probier's doch mal aus. Oder sowas wie der Inktober, der kommt ja jetzt wieder im Oktober. Da macht man das irgendwie so, dass man jeden Tag eine neue Zeichnung ins Netz stellt. Sind jetzt lustige Challenges, die bei TikTok kursieren, harmlose, aber ihr wisst natürlich auch, es gibt welche, die sind super gefährlich. Unter anderem diese Deo-Challenge, wo Leute sich absichtlich Deo-Sprays kaufen und so lange auf eine Stelle sprühen, bis sie richtig schwere Verletzungen bekommen und auch schwere Verbrennungen. Jetzt heute warnt sogar das Bundesinstitut für Risikobewertung vor dieser Challenge. Was genau dahinter steckt, das hat Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Grinner recherchiert. Und er sagt, also diese Deo-Challenge ist übrigens nicht die einzige, die gerade Schlagzeilen macht.
Weißt du, was das Problem an die Dinger ist? Ich weiß nicht, ob ihr es merkt, Jungs. Dieser chemische Geruch.
Ein Raum, acht Jungs, alle so um die 18 Jahre alt. Die rechte Hand steckt bei jedem in einem schwarzen Handschuh und in der linken halten alle eine kleine Plastiktüte. Und darin ist ein einziger, höllisch scharfer Tortilla-Chip. Und worum es hier geht? Den Chip aus der Tüte holen, vorsichtshalber mit Gummihandschuh, ihn in den Mund stecken und aufessen. und dann möglichst lang die Schärfe aushalten. Und wer als letztes quasi zum Löschen ein Glas Milch ansetzt, der hat gewonnen. Klingt erstmal lustig. Das Problem bei dieser Hot Chip Challenge ist aber, die Chips sind deswegen so scharf, weil sie, wenn man so will, eine Überdosis Capsaicin enthalten. Und das kann zu Problemen führen. Allein der Hautkontakt ist schon nicht ganz unbedenklich. Und wer sie schluckt, der bekommt unter Umständen Probleme mit dem Magen, den Schleimhäuten oder mit der Atmung. Im August musste deswegen in Euskirchen bereits der Notarzt ausrücken, weil ein Schüler zu viel von dem Stoff abbekommen hatte. Und jetzt sorgt die nächste TikTok-Challenge für Schlagzeilen. Und dabei geht es um Deos.
1, 2, 3, 4.
In der ersten Variante halten sich Kinder oder Jugendliche eine Dose Deospray an ein und dieselbe Stelle am Körper. Mehrere Sekunden lang im Abstand von wenigen Zentimetern.
5, 6, 7.
Und erstmal passiert gar nichts. Dann aber sinkt die Temperatur schlagartig auf minus 30 Grad ab. Es fängt an weh zu tun und die Haut verfärbt sich gelblich-weiß. Das Deo sorgt also für eine sogenannte Kälteverbrennung. Die Haut stirbt ab, die Schmerzrezeptoren funktionieren nicht mehr und wer dann weitermacht, der riskiert unter Umständen, dass er im Anschluss eine Hauttransplantation braucht. So, das ist jetzt zwar zu Deutsch gesagt ziemlich dumm, aber noch verhältnismäßig harmlos.
Es gibt aber die abgewandelte Variante, dass Jugendliche auch die Inhalte der Spraydose einatmen, dann bis zur Bewusstlosigkeit und wie jetzt in diesem tragischen Fall dann leider versterben.
Hat Sascha Kappel, der Sprecher der Polizei Coesfeld, im WDR erzählt. Denn in Olfen, in der Nähe von Coesfeld, ist ein 15-Jähriger auf diese Art und Weise ums Leben gekommen. Und das war nicht der erste Fall. Bereits im Juli ist eine 17-Jährige bei der Deo-Challenge gestorben.
Dadurch, dass jetzt der Jugendliche nicht der erste Todesfall ist, sehen wir diese TikTok-Challenge als sehr, sehr bedenklich.
Und dieser Meinung ist jetzt auch das Bundesinstitut für Risikobewertung. Es warnt jetzt ganz offiziell vor den Folgen. Denn während die Haut noch eine relativ gute Barriere bietet, kommt es in der Lunge schnell zu einer viel zu hohen Konzentration der Inhaltsstoffe. Im vergleichsweise harmloseren Fall kann das Deo dazu führen, dass die normale Atemluft verdrängt wird und der Körper zu wenig Sauerstoff bekommt. Im schlimmeren Fall aber gelangen die Inhaltsstoffe in den Körper und sorgen dort zum Beispiel für Schäden am Herzen oder am Gehirn.
Neben eher leichten Beschwerden wie Benommenheit und Erbrechen kann es auch zu schwerwiegenden Symptomen wie Atemstörungen, epileptischen Anfällen und Kreislaufversagen kommen.
Heißt es wörtlich in der Warnung.
Schwere Verläufe können tödlich enden oder zu einem dauerhaften Hirnschaden führen.
Und wer bei TikTok selber übrigens Deo Challenge als Suchbegriff eingibt, der bekommt inzwischen keine Videos mehr angezeigt, sondern ebenfalls nur noch eine Warnung.
Deine Sicherheit ist uns wichtig,
heißt es da. Und?
Einige Online-Challenges können gefährlich, verstörend oder gar inszeniert sein.
Tja, wollen wir mal hoffen, dass diese Warnung reicht.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.